willkommen zum digitalen Heidelberger Mittelaltertag 2021 und damit auch zu unserem Podcast. Weinen ist Mädchensache? Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich oder geht an die frische Luft, während wir euch in eine vergangene Zeit entführen, die uns eben doch auch hilft, unsere Gegenwart zu reflektieren. Wir, das ist neben mir Hannah Mieger, auch meine Kollegin und Freundin Charlotte Karl. Beide promovieren wir in der germanistischen Medievistik an der Universität Heidelberg und beschäftigen uns daher in unseren Doktorarbeiten, ganz grob erklärt, mit deutschen Texten in der Zeit vor 1500. Belauscht daher gerne in diesem Podcast ein Gespräch zwischen zwei Nachwuchswissenschaftlerinnen, bei dem wir euch heute zeigen möchten, woran wir arbeiten, wie wir arbeiten, was uns begeistert und wie Forschungsfragen und Thesen im Gespräch entstehen können. Lotti, wie werden wir denn vorgehen, um die Frage zu beantworten, ob Weinen im Mittelalter tatsächlich Mädchensache war?
Um über die Frage nachzudenken, ob Weinen denn wirklich Mädchensache ist oder ob dieser Gedanke eigentlich schon in hochmittelalterlicher Literatur ausgedrückt wurde, haben wir zwei Textbeispiele mitgebracht, den Wilhelm von Orleans von Rudolf von Ems und den Gregorius Hartmanns von Aue. In beiden Texten wird Trauer inszeniert oder beschrieben, aber wir haben einmal vorbildliches weibliches Trauern einer Frau und einmal unanständiges weibliches Trauern eines Mannes. Wieso das so ist, ob das was mit unserem zeitgenössischen Konzept der sogenannten toxischen Männlichkeit zu tun hat und was eigentlich Textimmanenz bedeutet, überlegen wir in den nächsten Minuten. Vorab noch ein kleiner Hinweis. Dieser Podcast wurde nach allen geltenden Hygienevorschriften und Corona-Verordnungen aufgenommen. Dabei haben wir nicht nur 1,5 Meter Abstand eingehalten, sondern sage und schreibe 350 Kilometer. Kleinere Mängel bei der Aufnahme, die sich aus dem Umstand möglicherweise ergeben, bitten wir zu entschuldigen. Und jetzt freuen wir uns auf die nächsten 20 Minuten mit euch.
Hallo Lotti, schön, dass wir uns mal wieder hören. Du, ich bin vorhin auf dem Weg zur Arbeit an einem Spielplatz vorbeigeradelt und höre doch tatsächlich, wie ein Junge zu einem anderen Jungen sagt, oh, du heulst ja wie ein Mädchen.
Ich habe solche Situationen auch wirklich schon oft mitbekommen, vor allem in Bezug auf kleine Kinder. Gerade kleinen Jungs wird richtig oft gesagt, dass sie keine Mädchen sein sollen oder sich nicht wie Mädchen benehmen sollen. Und das ist spannenderweise auch in unserer Umgangssprache präsent, ist mir letzt aufgefallen. Es gibt zum Beispiel kein männliches Pendant zum Wort Heulsuse, obwohl eben meistens Jungs damit beschimpft werden. Eine Heulsuse ist dabei nicht nur jemand, der schnell anfängt zu weinen, sondern vor allem jemand, der sich eben dadurch angeblich benimmt wie ein Mädchen. Und irgendwie ist diese Annahme, eben dass Weinen Mädchensache ist, so fest in unseren Köpfen und damit eben auch in unserer Sprache verankert. Und wir haben es also mit einer Verhaltensweise oder mit einer Eigenschaft zu tun, die geschlechterstereotyp ist. Und wenn ich das mal so pauschal sagen darf, was Stereotyp ist, das ist meistens mit Vorsicht zu genießen, oder? Was meinst du?
Ja, das sehe ich genauso. Und was mir da total einfällt, ist der Begriff des Doing Gender. So ähnlich hat das ja auch schon Simone de Beauvoir 1949 in ihrem Werk Das andere Geschlecht formuliert. Sie sagt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Aber das ist halt eben nicht nur auf Frauen bezogen, sondern eben auch auf Männer. Also auch bei Männern wird das Geschlecht durch die Gesellschaft gemacht. Und da fällt mir natürlich auch der Begriff der toxischen Männlichkeit ein, der eben nicht, wie man fälschlicherweise verstehen könnte, bedeutet, dass männlich gleich giftig oder negativ ist, sondern der Begriff toxische Männlichkeit beschreibt vielmehr das Toxische, also das Giftige der binären Geschlechterrollen. Eben genau die Benachteiligungen und Belastungen durch das Zweigeschlechtersystem und durch die Geschlechterstereotype, und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch ganz besonders für Männer. Nämlich, dass toxische Männlichkeit eine Männlichkeit beschreibt, die sich durch die Unterdrückung von Gefühlen auszeichnet oder auch zum Beispiel durch das Aufrechterhalten eines harten oder starken Charakters und leider auch Gewalt als Zeichen von Macht eingesetzt wird. Und dieses Bild von Männlichkeit ist für Männer so diskriminierend, belastend und ja, eben auch toxisch. Und gleichzeitig geht damit natürlich die Diffamierung des Femininen einher. Du heulst wie ein Mädchen oder eben das Beispiel, was du gerade gesagt hast, Heulsuse. Dass diese Stereotype heute immer noch aufrechterhalten und reproduziert werden, ist doch eigentlich kaum zu glauben. Immer wieder stoße ich nämlich auch in meinen mittelalterlichen Texten auf geschlechterspezifische Zuschreibungen. Und das nicht nur, weil ich den aktuellen Diskurs um Gleichberechtigung kenne und dafür sensibilisiert bin, sondern weil diese Texte Geschlechterstereotype explizit behandeln und auch zu didaktischen Zwecken im Sinne einer Vorbildfunktion einsetzen.
Ich habe gerade viel mit dem Gregorius Hartmanns von Aue gearbeitet und da gibt es ein echt gutes Beispiel für eine solche geschlechterspezifische Zuschreibung. Der Gregorius ist eine Legendenerzählung, die ungefähr um 1190 verfasst wurde. Die Erzählung von Hartmann von Aue handelt von Gregorius, der durch Inzest seiner Eltern gezeugt wurde und der in der Folge dann von seiner Mutter ausgesetzt wird. Sein Vater stirbt dann auf einer Pilgerfahrt und seine Mutter bleibt alleine als Landesherrin in Aquitanien zurück und der Abt einer Klosterinsel nimmt den Jungen auf. Gregorius erfährt aber irgendwann, dass sein Findelkind ist, verlässt den Abt und wird lieber Ritter. Er gelangt dann in das Land seiner Mutter, wo sich Mutter und Sohn aber nicht erkennen und stattdessen heiraten und einen zweiten Inzest begehen. Und als sie das entdecken, lässt sich Gregorius auf einen einsamen Felsen bringen, auf dem er 17 Jahre lang bleibt, bereut und büßt, bis Gott ihn dann zur Nachfolge des verstorbenen Papstes erwählt. Und naja, bei dieser Handlung ist das nicht wirklich verwunderlich. Es wird wirklich viel geweint im Gregorius und zwar auch von Männern. Je nach Kontext können Tränen dabei ganz verschiedene Funktionen haben, aber sie werden dabei meistens durch den Erzähler oder durch die Figuren bewertet und diskutiert. Und genau durch diese Art der Reflexion werden textimmanent geschlechtsspezifische Rollenerwartungen formuliert.
Das heißt also, es werden bestimmte Geschlechtererwartungen, textimmanent hast du gesagt, also auf Ebene des Textes, innerhalb der Erzählung geformt, oder?
Ja, genau. Und eine solche Erwartung ist tatsächlich, Weinen ist Mädchensache. Nämlich, als die Geschwister, heißt die Eltern von Gregorius, von der Schwangerschaft erfahren und sich damit auseinandersetzen müssen, dass ihr Inzest jetzt durch die Schwangerschaft öffentlich werden wird und sie sich überlegen müssen, was mit ihrem noch ungeborenen Kind passieren soll. Und der Bruder reagiert in dieser Situation, indem er weint. Er begunde sehr weinen. Und weiter wird beschrieben, dass Haubert unter Leinen so rüwiglichen mit der Hand, als dem's zu sorgen ist, gewandt.
Also er stützt den Kopf in seine Hand so voller Trauer, wie jemand, der Sorgen hat.
Und diese Reaktion in dieser Situation ist aber für die Geschwister so gar nicht hilfreich. Und deswegen sagt auch die Schwester gleich zu ihrem Bruder, gehabe dich als ein Mann, lad ihn wieblich weinens dahn. Er soll sich wie ein Mann benehmen und aufhören, wie eine Frau zu weinen. Und sie erklärt, sein mag uns leider nicht verfahren und finden uns etelichen Rat.
Ja, sie weist ihn quasi darauf hin, dass das Weinen ja eh nicht weiterhilft und fordert ihn dazu auf, lass uns lieber eine Lösung finden.
Genau, und da haben wir auf einmal eine Aussage, verschriftlicht im 12. Jahrhundert, die unserem zeitgenössischen Begriff der toxischen Männlichkeit erschreckend nahesteht.
Ja, da hast du recht. Der Mann soll hier also auch weibliche Gefühle unterdrücken und besser lösungsorientiert, pragmatisch und stark sein.
Absolut. Was aber jetzt nicht funktioniert, ist, einfach bei dieser Beobachtung stehen zu bleiben. Wir lesen hier zwar ganz deutlich formuliert, dass Weinen weiblich sei, und dass Männer das nicht tun sollen. Wir lesen es aber nur an dieser Stelle. Und man würde es sich, glaube ich, viel zu leicht machen, wenn man daraus jetzt einfach nur schlussfolgern würde, dass man dann also schon im Mittelalter wusste, dass Weinen halt unmännlich ist. Und genauso übers Ziel hinausgeschossen wäre es aber auch, wenn man hier irgendwie die Tradition der Erziehung zur toxischen Männlichkeit bereits belegt sehen wollte oder so etwas. Weil bei solchen Verallgemeinerungen missachtet man immer den Kontext, also den Text, in dem die Aussagen erfolgen. Und allgemeingültige Aussagen, eben wie Weinen war im Mittelalter eindeutig Mädchensache, die kann ich ja aufgrund einer einzigen Beobachtung auch noch an einem literarischen Text überhaupt nicht treffen.
Gut, aber was macht man dann mit dieser Aussage an dieser Stelle? Und welche Schlüsse kann ich denn textimmanent, also auf der Ebene des Textes, daraus ziehen? Dazu wäre es ja vielleicht erst einmal spannend zu wissen, ob männliches Weinen in dieser Erzählung eigentlich generell negativ markiert wird. Und wenn negativ markiert, ob es dann weiblich beschrieben wird und als Schwäche ausgelegt wird.
Genauso ist es eben gerade nicht. Männliche Tränen oder weinende Männer werden tatsächlich nicht per se negativ bewertet oder grundsätzlich als schwach oder unmännlich beschrieben. Aber du hast völlig recht, die eigentliche Frage, die man hier stellen muss, ist, warum ist das aber genau hier in diesem Fall so, genau an dieser Textstelle so? Warum ist das Weinen des Bruders so negativ und in seiner Negativität weiblich? Meine Theorie dazu ist, dass an dieser Stelle nicht die Reflexion über die Geschlechtsspezifizität von Trauer im Mittelpunkt steht, sondern dass es eigentlich um etwas anderes geht. Ich glaube, dass hier vor allem betont werden soll, dass der Bruder, also Gregorius Vater, sich ausschließlich männlich zu verhalten hat, weil die Gleichzeitigkeit von männlichen und weiblichen Charaktereigenschaften in dieser Erzählung genau einer Figur vorbehalten ist, nämlich Gott. Gregorius, der ja ausgesetzt wird, begegnet im Laufe der Erzählung nämlich verschiedenen Mutter- und Vaterfiguren, die nacheinander durchgespielt werden. Und keine dieser Figuren kann ihm langfristig Mutter oder Vater sein. Diese Rolle bzw. diese beiden Rollen wird nur Gott ihm erfüllen können. Und Gott wird in der Erzählung mehrfach auch als mütterlich oder als weiblich beschrieben. Zum Beispiel ernährt er Gregorius, er stillt ihn auf dem Felsen zum Beispiel geradezu. Und nur Gott wird als Gottvater durch weibliche Eigenschaften vervollkommnet.
Somit kann der Bruder als biologischer Vater durch diese weiblichen Eigenschaften eben gerade nicht vervollkommnet werden. Und deswegen legt ihm die Schwester das Weibliche sofort als Makel aus.
Richtig, wenn er weint und klagt wie eine Frau, dann wird dadurch seine defizitäre Männlichkeit markiert. Und die Mutter des Gregorius macht in ihrer Erklärung dann ja gleich klar, wie der Bruder sich eben stattdessen verhalten soll. Er soll nämlich nicht weinen und, wie du gesagt hast, lieber eine Lösung finden, soll sich ausschließlich männlich verhalten. Der leibliche Vater von Gregorius wird also, zumindest in Bezug auf die Elternbeziehung zu Gregorius, als Gegenteil, sozusagen als Negativfolie Gottes inszeniert.
Du sagst also, dass diese Aussage der Schwester, habe dich als ein Mann, lad ihn lieblich weinenstan, zwar eine geschlechterspezifische Zuschreibung ist, die aber im Kontext der Erzählung, also textimmanent, zu interpretieren ist. Und im Kontext der Erzählung wird diese geschlechterstereotypische Beschreibung der weiblichen Trauer eben in erster Linie benutzt, um etwas anderes zu verdeutlichen.
Genau. Richtig spannend wird es aber eigentlich erst, wenn man bedenkt, dass dem Konzept der toxischen Männlichkeit ja nicht nur inhärent ist, dass Männer stark und rational sein sollen, sondern dass Frauen eben emotional und dementsprechend schwach seien, indem die Schwester dem Bruder an dieser Stelle im Gregorius aber gerade diese weibliche Schwäche vorhält, verhält sie sich ja selber männlich.
Ja, das ist total spannend. Gerade die literarische Darstellung einer Frau, die selbst nicht weint, aber dem Mann das weibliche Weinen vorwirft. Also während Gregorius Mutter damit ja, wie du gesagt hast, rational statt emotional erscheint, kann ich dir wiederum von einem anderen Beispiel aus der mittelhochdeutschen Epik berichten, in dem eine Frau zwar höchst emotional, weiblich, wie der Text sagt, trauert und trotzdem Weinen keine Mädchensache ist. Ich beziehe mich dabei auf den Roman Wilhelm von Orleans des Rudolfs von Ems, der ja circa zwischen 1225 und 1250 entstanden ist. Dieser Roman gilt eigentlich als Fürstenunterweisung, also er belehrt Fürsten, wie sie zu leben haben und eben das am Beispiel des Lebens, der Liebe und des Ritterdaseins von Wilhelm von Orleans. Ganz typisch beginnt der Roman genealogisch, nämlich mit dem Leben und vor allem mit dem Sterben von Wilhelms Eltern. Denn am Tag der Geburt Wilhelms gerät sein Vater nach gewonnenem Kampf in die Fänge der gegnerischen Seite und wird getötet. Elühe, Wilhelms Mutter, muss den Tod ihres Ehemanns erst einmal sozial verarbeiten. Und das wird im Text ausführlich beschrieben. Über dem Sarg ihres Mannes stehend, am Tage seiner Beisetzung, verkündet die edle Tugendreiche ihr ganzes Leid, ihre Trauer und ihren Schmerz auf, im Text ganz explizit, weibliche Weise. Die Edeltugende rieche, Kunde wiebliche, ihr Leid.
Wenn es also im Text heißt, die edle Vortreffliche bekundet ihr Elend auf weibliche Weise, dann ist damit schon gemeint, dass Trauern hier weiblich ist, oder?
Jein. Also in diesem spezifischen Text, also textimmanent, ja. Aber eben nicht allgemeingültig für mittelalterliche Trauerkonzepte.
Jein ist immer gut. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
Ja, also zwar wird hier das Attribut weiblich explizit genannt, Aber die These von der Weiblichkeit von Trauer wird hier unterlaufen. Denn Lyes Trauer ist nicht stereotypisch weiblich. Denn im Text wird extra und auch mit Verwunderung betont, dass sie ihr Elend an alles weinen, also ohne jegliches Weinen bekundet. Und es wird noch krasser, denn statt Tränen zu vergießen, reagiert Elie radikaler und damit eher ungestüm männlich. Denn im Text heißt es, dass der Tod ihr das Herz brach und ihr sogleich das Blut aus Nase und Mund presste. Die edle, schöne, gute begoss in ihrer Qual den Leichnam mit ihrem Blut. So lag sie im Tod neben ihm und hatte ihren Arm um ihn gelegt.
Okay, das ist wirklich eine sehr, sehr dramatische Szene.
Ja, durchaus. Also sie erinnert eigentlich eher an heutige Horrorfilme und widerspricht dabei den drei Elementen weiblichen Trauerns, wie sie Elke Koch am Beispiel der Frauenfiguren im Parzival analysiert hat, nämlich Raum, Trauer und Kleidung. Zum Thema Raum heißt es eigentlich, dass ein Rückzug ins Private stattfindet. Und das ist hier gänzlich anders, denn Elie vollzieht ganz bewusst einen Gang in die Öffentlichkeit. Sie platzt förmlich in die Trauerfeier hinein, für die sich viele Verwandte, zum Beispiel auch der König von Frankreich, Fürsten und ihr Gefolge in einem Kloster versammelt haben. Und auch beim Thema Trauer ist sie anders als die Stereotype, die Elke Koch herausarbeitet. Denn bevor Elie ihrem Ehemann so blutig nachstirbt, war der Fürstinnen Gebaren fröhlich. Also sie erscheint fröhlich und dem König von Frankreich keineswegs ihrem tiefen Herzeleid entsprechend. Durch das Leid wurden auch ihr Augen, wie der Text sagt, nie roter noch nass. Also sie hat keine roten oder tränenden Augen. Sie ist dahingegen gefasst, rational und beinahe berechnend, könnte man sagen, bittet sie den König von Frankreich darum, beim Bischof für sie die Erlaubnis einer Opfergabe zu erwirken. Und dann, trauernd und gestützt, erscheint sie am Arm des französischen Königs bei der Trauerfeier. Und auch das letzte Element, Kleidung, wird bei Elie vollkommen unterlaufen, denn das Motiv, das Kleid zu zerreißen, eine Trauergeste, ein Akt der Selbstzerstörung, der gleichzeitig aber auch den mütterlichen Körper schützt, wird bei Elie durch ihre Selbstzerstörung im Verbluten vollkommen radikalisiert.
Das ist aber auch nicht wirklich vorbildlich mütterlich im Sinne der mittelalterlichen Gedankenwelt, oder? Wird das irgendwie vom Text thematisiert?
Ja, da hast du vollkommen recht. Man muss dazu sagen, dass der gemeinsame Sohn ist bereits geboren und damit hat Elie eigentlich ihre, ich sag's mal, genealogischen Aufgaben bereits erfüllt und der Sohn wird hier auch gar nicht mehr erwähnt. Überraschenderweise wird sie trotz oder gerade wegen dieser Konzentration auf den Ehemann statt auf den Sohn als besonders vorbildlich gelobt. Im Text heißt es dann, dass diese Frau Elie weiblichen Ruhm erhöht hat, denn sie war ein Inbegriff von Weiblichkeit. Und daher sollen edle Frauen noch immer den Tod der edlen Frau beklagen, der weibliche Treue gebot, aus Treue zu sterben. John Greenfield hat dazu mal gesagt, dass Trauer von Frauen im höfischen Roman die Funktion habe, zur Idealisierung des männlichen Helden beizutragen. Aber ich finde, diese Textstelle zeigt, dass das hier gerade nicht der Fall ist. Denn Elies Trauer dient nicht zur Idealisierung ihres Mannes, sondern zur Idealisierung ihrer selbst.
Zusammengefasst sagst du also, dass Trauer im Text dann als typisch weiblich beschrieben wird, wenn Elie den öffentlichen Raum betritt und dort ohne Tränen ihrem Ehemann blutüberströmt in seinen Armen nachstirbt. Sie vergießt keine Träne, was der Text mit Verwunderung herausstellt. Außerdem zieht sie sich für ihre Trauer nicht aus der Öffentlichkeit ins Private zurück und schützt auch nicht ihren mütterlichen Körper für das Wohl ihres Kindes. Was ist dann aber hier im Sinne des Zweigeschlechtermodells eigentlich weiblich?
Ja, gute Frage, Lotti. Und es gibt keine konkrete Definition im Text, sondern eigentlich nur eine Beschreibung, nämlich die Etteltugende rieche, Kunde Wiebliche, ihr Leid an alles weinen, so klageliche ihr Schänen, als ihr nicht Arges wäre. Die edle, vortreffliche, konnte auf weibliche Weise ihr Elend bekunden. Sehr beklagenswert erschien sie, ohne zu weinen, als sei ihr nicht Elend zumute. Also ihr weibliches Leiden speist sich daraus, dass sie beklagenswert erscheint. Sie ist aber gleichzeitig auch sehr gefasst, als sei ihr nicht Elend zumute. Es bleibt also unspezifisch, was genau an dieser Art zu trauern so weiblich ist. Weinen, das kann man sagen, ist aber definitiv hier nicht das entscheidende weibliche Merkmal von Trauer. Diese Zuschreibungen des Attributs weiblich bei Verhaltensweisen sind also schon in mittelalterlichen Texten äußerst fragil und vor allem nicht überzeugend allgemeingültig.
Weinen ist also auch in mittelalterlichen Texten nicht verallgemeinerbare Mädchensache.
Das ist doch ein guter Anlass und auch ein gutes Schlussplädoyer, um heutzutage Weinen als eine nicht geschlechtsspezifische Form von Trauer zu verstehen und vor allem bei und für alle Menschen zu akzeptieren.